Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich begrüße euch und ich begrüße hier links neben mir in Persona den Connor. Hallo Connor.
Hallo Daniel.
Und rechts neben mir, etwas verdeckt von seinem Popschutz, aber ich sehe ihn mit seinem Cthulhu-T-Shirt, Manuel. Hallo Manuel.
Moin moin Daniel, moin moin Connor. Es ist eine wahre Freude, euch hier wieder begrüßen zu dürfen und mit euch aufzunehmen. Aber es ist kein Cthulhu-T-Shirt.
Nicht? Nein. Was ist das denn?
Es ist ein T-Shirt von meinem allerliebsten Videospiel.
Ah, Metroid. Ich habe es zu falsch gesehen. Genau. Es ist Ridley.
Richtig.
Wieso bin ich darauf gekommen, dass Cthulhu ist?
Wahrscheinlich wegen der Flügel, ne? Ja, wahrscheinlich, weil Karneval ist.
Ja, wahrscheinlich. Danke Manuel, dass du uns hier in deiner Keminate begrüßt in Persona. Ne, wir sind heute wieder hier persönlich zusammengekommen, da ich in der Heimat bin. Connor hat sich angeboten, bevor er seinen Bruder betrunken vom Karneval abholen muss, hier noch vorbeizuschauen und mit uns aufzunehmen. Und Manuel war ganz zufällig hier.
Ne? Ich bin hier vorbeigekommen. Ja. Das ist wie bei einigen Punkbands, die sich nicht auflösen. Den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. die sich aber deshalb nicht auflösen, weil die halt irgendwie alle paar Jahre kommen zum gleichen Zeitpunkt die Leute auf den Trichter, ey, ich glaube, es steht noch eine Kiste Pilz im Proberaum. Und dann kommen alle gleichzeitig versehentlich dahin und dann probt man halt.
Ja, so ganz viele Themen haben wir heute in den Nachrichten gar nicht. Aber wie schon zu Beginn der Sendung gesagt, wir müssen über Microsoft reden, mit der Gefahr, dass die Meldung überholt ist. So, wo fange ich an? Also was ich von euch wissen will, ist natürlich eure Einschätzung erstmal. Aber ich versuche mal, ob dieser ganzen Vielfalt an Meldungen, Leaks, wie auch immer man das Gerüchten, wie auch immer man das Bündeln nennen will, hier mal so ein bisschen zusammenzufassen, was Ursprung der Sache ist. Wenn ich mich recht erinnere, ging es eigentlich los, die Debatte, ich wollte gerade sagen mit Hi-Fi Rush, aber es stimmt gar nicht. Falls ihr euch erinnert, ihr beiden Lieben, Indiana Jones angekündigt wurde, fehlte ja ein Bezug darauf für die Plattform oder irgendwie der Bezug Xbox Exclusive. Und da hatte ja auch auf Nachfrage hin wohl keiner von Microsoft so richtig so eine Antwort drauf und hat auch nicht eindeutig gesagt, es ist ein Exclusive. Was jetzt vielleicht erstmal gar nicht so mega überraschend ist, weil wir haben in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, Manuel, sie haben ja auch damals, als sie Bethesda gekauft hatten, dann erstmal gar nichts dazu gesagt, was wird Exclusive, was nicht. Und da war letztendlich sowas wie Starfield oder Redfall ja bekanntermaßen doch ein Xbox-Exclusive. So, da ging es eigentlich, glaube ich, los, dass die ersten Leute gefragt haben, ja, warum committet ihr euch denn nicht dazu, dass Indiana Jones tatsächlich Xbox-Exclusive ist? Punkt. Dann ging es weiter, meines Wissens nach, bei Hi-Fi Rush. Und bei Hi-Fi Rush ist eigentlich meiner Ansicht nach der valideste Beweis dafür, dass das auf einer anderen Plattform erscheinen könnte, die nicht Xbox ist. Weil ich weiß nicht, wie ihr beiden die Meldung verfolgt habt. Es war ja bei Hi-Fi Rush wohl so, dass durch die Anniversary Edition, die zum Einjährigen von Hi-Fi Rush, was jetzt bald ansteht, kommen soll, es ein Data Leak gab und Leute rausgefunden haben, dass es In-Game-Items gibt, in dem Fall genauer gesagt Kleidung, die mehr oder weniger eindeutig darauf schließen lässt, dass Hi-Fi Rush auch für andere Plattformen, also die Anniversary Edition, wohl kommen soll. Denn es gibt da Kleidung, die der Hauptcharakter anziehen kann. Wie heißt das? Chai? Die unterschiedliche Thematiken hat. Es gibt so eine grüne in quasi Xbox-Farben, wenn man das dann so übersetzen will, die Shadow Dropped heißt. Weil ja, das Spiel ja ein Shadow Drop war, genau, für Xbox. Mhm. Dann gibt es eine rote, quasi in Switch-Farben, die Rock Out Anywhere heißt. Und
was natürlich Sinn macht, weil das Gerät portabel ist.
Ja. Genau. Und blaue PlayStation-Farbe, I'm Here, Baby.
Was dann auf dem größten Konkurrenten ist.
Ja, genau, ja. Also das halte ich tatsächlich schon für sehr valide. So, und dann gab es aber auch noch, wir springen weiter, Gerüchte dazu. Ich glaube, dass Xbox Era die ersten waren, die es gemeldet haben, dass angeblich Starfield auf PlayStation 5 launchen soll. Wobei Connor ja auch schon eine gegenteilige Meldung mit reingepackt hat. Und angeblich auch, also gibt es dann verschiedene Quellen, die es gesagt haben, Gears of Wars kommen soll. Jeff Grubb hatte dann noch ein Gerücht dazu und hat auch gesagt, ja, er hat das und das gehört. Zusammenfassend will sagen, aus verschiedenen Quellen, sowohl Data Mining, als auch so Leute, die Insiderwissen immer wieder anzapfen oder bedienen, wie Jeff Grubb, wurden eigentlich die in der Vielzahl, finde ich, auffällige Meldung wiedergegeben, dass Spiele, die Xbox oder Microsoft gehören, auch auf anderen Plattformen erscheinen sollen. Und wie gesagt, in der ja, es war alles dabei von Starfield über Hi-Fi Rush, also Bethesda dann in dem Fall eindeutig, aber auch eben nicht Bethesda Games, sowas wie Gears of War. Und die Frage, die sich da natürlich alle gestellt haben, ist das jetzt quasi der Dammbruch, dass Xbox nicht mehr als der bisherige First Publisher auftreten wird, der es bisher war? Sprich, wie alle, natürlich erstmal seine primäre Maschine, PC, logischerweise, was ja streng genommen auch ein Microsoft-System ist, bedienen würde. Und es gibt jetzt hier, wie gesagt, diese ganz vielen verschiedenen Stories und Indizien, zu denen ihr gerne nochmal was sagen sollt und könnt. Aber für mich geht es eigentlich eher um das große Ganze. Nämlich, wie stehen wir dazu? Was haltet ihr davon? Ist das, so wie Manuel schon immer angekündigt hat, eigentlich nur der Vollzug dessen, was er schon lange vermutet hat oder nicht? Ist das vielleicht in anderer Weise erfolgt, als wir uns das jetzt vorstellen? Also ich sage jetzt Erfolg so in dem Sinne, als wäre das schon passiert. Aber
wenn es so kommen sollte.
Genau, wenn es so kommen sollte. Es gibt ja jetzt kommende Woche oder in der Woche, in der ihr das hört, eine Stellungnahme von Microsoft dazu. Aber wie die Amerikaner immer so schön sagen, where there's smoke, there's fire. Also ich glaube, wir können uns alle, ich vermute, wir sind uns einig in der Annahme, dass ob der Vielzahl der verschiedenen Leaks und dass Microsoft das wohlgemerkt auch nicht explizit geleugnet hat. Also keines dieser Statements wurde explizit verneint oder so bisher. Also irgendwas wird da kommen,
glaube ich. Plus, es gibt ja auch noch die Ankündigung, dass in der Woche, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, also in der Woche vom 12., soll es irgendwann ein Statement von Xbox geben, wie die Zukunft für Xbox aussieht.
Ja, ja, also das meinte ich gerade, war zu unklar
ausgedrückt. Wo vielleicht auch ja noch nicht klar ist, was meinen die damit? Meinen die damit irgendwie, die werden nochmal einen Abriss über ein Line-Up geben oder halt, wie deren Pläne für die Zukunft aussehen bezüglich daran arbeiten wir? Oder geht es dann halt um solche Fragen wie, wir bringen bestimmte Titel auch auf anderen Plattformen raus? Das steht halt noch nicht ganz klar, steht noch nicht ganz fest. Ja, also super spannendes Thema in dem Kontext. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen was korrigieren. Also ja, ich habe immer gesagt, dass Microsoft langfristig plattformagnostisch werden will. Die wollen auf allen Geräten sein.
Ja.
Allerdings bezogen auf die Akquisitionen, die die hatten, gerade auch so Activision, Blizzard und Bethesda, habe ich immer gesagt, die das werden exklusiv, weil sonst gibst du nicht so viel Geld dafür aus. Ja, also ich glaube, langfristig läuft das dann aufs Gleiche hinaus, aber mittelfristig sind die Titel exklusiv. Waren sie ja jetzt auch de facto.
Ja, ja,
so,
genau. Ne?
Ich habe so den Eindruck, nachdem ich das alles mitgekriegt habe und jetzt noch nicht weiß, ob da jetzt wirklich Fleisch an den Knochen ist oder ob da noch irgendwie sich herausstellt, dass vieles nicht so stimmt, dass Streaming scheinbar so noch nicht den, ich sag mal, Zulauf hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, im Sinne von, das ist jetzt noch nicht so etabliert. Andere Möglichkeit, irgendwie Game Pass beziehungsweise unsere Spiele auch plattformagnostisch anzubieten, ist, indem wir die als klassische Spiele auf die anderen Plattformen bringen. Und da ist ja auch die Frage, wird das dann eine Switch-Cartridge sein? Wird das eine PlayStation 5-Disc sein? Oder wird es halt ein Game Pass-Abo sein, was du dann wählen kannst auf der PlayStation oder auf der Switch? Und dann kannst du die Spiele spielen. Das wird sich alles noch zeigen, wenn da überhaupt was dran ist. Ich glaube jetzt erstmal, bezogen auf die ganzen Titel, die da durch den Raum fliegen. Bei Hi-Fi Rush dürfte das klar sein. Ich sehe da auch wenig Probleme, das jetzt irgendwie zum Beispiel auf der Switch am Laufen zu kriegen. Natürlich also nicht in der grafischen.
Nee, nicht in 4K, Kraft, die es ja, so, glaube ich, hat. Ne?
Das ja, garantiert nicht. Ich glaube aber generell, dass du das Spiel darauf porten könntest. Ich glaube aber auch, dass es aktuell so ist, dass sich viele Nachrichten gegenseitig selbst befruchten, im Sinne von,
ja,
der eine hat gehört, da kommt ein Spiel. Ja, was ist denn wohl ein realistisches Spiel? Ja, Gears könnte es ja vielleicht sein, weil das so eine große Marke ist. Wir haben auch früher schon mal das Gerücht gehört, dass Halo für irgendwie die Switch mal in Planung gewesen sein soll oder sowas. Da gab es immer mal wieder über wirklich lange Jahre Gerüchte.
Ja, wobei, also da kann ich ganz kurz einwenden, es gab tatsächlich, das ist belegt, von Microsoft vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, die Überlegung schon mal, das war noch zu, ich meine sogar 360 Zeiten, also es gab belegt Testkits für Halo auf, ich glaube war es damals PlayStation 4. Man hat sich aber bei Microsoft dagegen entschieden. Aber es gab zumindest bei Microsoft damals schon diese Überlegung, das zu machen. Das wurde allerdings nie vollzogen. Das war also in dem Sinne kein reines Gerücht, sondern es gab diese, ja, Testkit ist das falsche Version, sondern es gab diese die Halo-Version, eine abgespeckte Testversion, die auf PlayStation 4-Varianten lief.
Quasi ein Proof of Concept.
Genau, so. Und deswegen beziehen sich Leute immer wieder darauf, aber wie gesagt, das wurde nie finalisiert, weil Microsoft sich dagegen entschieden hat. Aber ja, du hast recht, das hat eine lange Vorgeschichte trotzdem. Ja.
Also grundsätzlich ist das nichts Neues, will ich damit sagen, gerade bezogen auf Microsoft. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie sofort den kompletten Back-Catalog, wie man so schön sagt, also deren komplettes Line-Up irgendwie auf die Switch und oder PlayStation portieren. Bei der Switch kommt noch mal so ein bisschen dazu, wie ist die Hardware dafür auch gestrickt, können dann irgendwie Current-Gen-Titel übernommen werden, ja oder nein. Einige Titel, glaube ich, da wird es kein großes Problem sein.
Das wäre saugeil, wenn die so inoffiziell den Switch-Nachfolger ankündigen.
Das war, pass auf, jetzt lacht ihr darüber, aber das war tatsächlich auch so ein Gedanken, den ich dann zusätzlich hatte, wenn es nämlich um bestimmte Spiele geht, die aktueller sind in dem Kontext, ne?
Ja.
Die auf der PlayStation 5 mit Sicherheit laufbar zu machen sind. Dann eigentlich sehr wahrscheinlich eher auf dem Switch-Nachfolger und dann nicht auf der Switch.
Also so, ne? Klar, den Gedanken hatte ich auch, weil abgespeckt geht natürlich alles, aber ich glaube, bestimmte Spiele werden davon erst für den Nachfolger erhältlich sein. Also ja.
Und jetzt wird es ganz konspirativ. Es gibt ja auch das Gerücht, dass es am 15. eine Nintendo Direct geben soll. So, ich glaube zwar nicht, stimmt, dass die Nintendo Switch da angekündigt wird, aber nee, vielleicht.
Auf gar keinen Fall.
Also erst nochmal, um das klarzustellen, liebe Zuhörer, ne? Das ist ein reines Gerücht. Die Quellen sind da eher dürftig für. Plus, es gibt immer wieder diese Bestrebung zu sehen, ja, Nintendo hat ja immer im Februar Nintendo Direct, deshalb muss Nintendo auch im kommenden Jahr wieder im Februar Nintendo Direct machen. Ganz so nachhaltig lässt sich das bei Nintendo leider nicht festhalten. Ne? Also da kann man nicht notwendigerweise meines Erachtens nach raus eine Serie erkennen oder sowas oder ein strukturiertes Vorgehen. Lange Rede, kurzer Sinn, sollte es so sein, vielleicht ist das so der Hinweis von Microsoft, ey, nächste Woche wisst ihr mehr, wie es mit Microsoft oder mit Xbox weitergeht.
Okay,
weil in dem Nintendo Direct,
ja, hatte ich noch gar nicht bedacht, ja,
kommt irgendwie was. Das ist jetzt ultra konspirativ, ultra in vielen Gerüchte rein interpretiert.
Finde ich gar nicht so sehr, aber
ja, aber es sind so viele Unwägbarkeiten da drin. Erstmal wissen wir nicht, ob eine Nintendo Direct wirklich stattfindet, ob die am 15. stattfindet, ob diese beiden Sachen mit Nintendo macht eine Direct und Xbox sagt, wir machen in der kommenden Woche ein Blowout oder informieren euch, wie es in der Zukunft weitergeht. Das kann ja auch zufällig nur in der gleichen Woche passieren.
Ja.
Also ganz viel Spekulation meinerseits in dem Kontext dazu. Ne?
Ja gut, aber ich höre da ganz klar raus, wir wissen noch nicht, also bei dir jetzt, in welcher Form, aber du gehst ganz klar auch davon aus, dass es in irgendeiner Form irgendein Microsoft oder mindestens ein Spiel wahrscheinlich mehr geben wird, was auf einer anderen Plattform erscheinen wird, so höre ich das raus.
Das halte ich für realistisch, ja.
Connor, du bist ja der, ich sag mal, Most Xbox-Guy unter uns. Keine Ahnung.
Ja, am meisten Xboxige.
Also ich überrascht oder
nö,
ich weiß, also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich deine Meinung dazu hören will oder so. Nein, okay. Ich meine, es gab ja gleich dann irgendwie Fanboy. Nein, ich meine jetzt eher im Sinne, es gab ja, also ich will dich
nicht mehr als trinken, Connor.
Als Fanboy bezeichnen, aber es gab natürlich im Internet dann direkt irgendwie Fanboy Wars, weil für manche Leute dann natürlich irgendwie klar stand, falls das passieren sollte, hat Xbox seine komplette Identität aufgegeben, dann bin ich raus. So.
Ja, also, tschüss. Da zähle ich mich aber nicht zu, dass ich jetzt sofort zu GameStop gehe und im Gegenwert von 8 Pfandflaschen meine Series X verkaufe. Also davon mal ganz ab. Ich glaube, wir werden diese Woche Infos bekommen, aber nicht die Infos, die sich die Leute erwarten oder auch stellenweise wünschen. Weil vieles auch schon bereits widerlegt ist. Unter anderem ja auch dieses Xbox unterwirft sich jetzt Sony und Nintendo und stellt keine Hardware mehr her. Das ist jetzt mittlerweile ja nahezu schon wieder
Wobei ich das auch nie ernst genommen habe, aber sage ich gleich noch
was zu. Das ist ja mittlerweile schon widerlegt. Hinzu kommt noch, dass das ja mit der Übernahme von Activision Blizzard und King ja auch gar keinen Sinn macht, weil warum kauft man für richtig viel Geld mit einem richtig teuren Gerichtsprozess einen Third-Party-Publisher, um dann zu sagen, jo, geil, den haben wir. Wir wären jetzt auch Third-Party für Sony und Nintendo. Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja gut, haben sie aber Bethesda auch gemacht, haben sie gekauft und exklusiv gemacht, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich sehen werden, dass Microsoft für Nintendo und Sony Sachen rausbringt, aber immer noch mit einer zeitlichen Differenz zu einem Xbox-Release. Dass wir es nicht zum Start hin sehen, sondern
halte ich für realistisch,
mit 6 oder 12 Monate.
Ja.
Dann glaube ich auch, dass Microsoft diese Woche den eigentlichen für mich Kündigungsgrund für den Game Pass Ultimate bekannt geben wird. Und zwar auch sagen wird, sorry, aber Day One unserer Exklusivspiele gibt's nicht mehr.
Echt? Das habe ich daraus gar nicht abgeleitet, interessanterweise.
Das wäre jetzt so, glaube ich, das. Und die werden sagen, wir machen Hardware, aber was die an Hardware machen, das glaube ich nicht, dass wir da auch nur irgendeins von sehen. Es wird schon spekuliert, irgendein Streaming-Device, was du wie so ein Fire TV-Stick oder ein Apple TV einfach so am Fernseher
hast.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre und ein paar Serverfarmen von entfernt.
Ja, gebe ich dir recht.
Ich glaube aber auch, dass sie jetzt auf einfach den Schnitt machen und sagen, alles das, was jetzt schon draußen ist, kommt nicht für Nintendo oder PlayStation. Also ich glaube, wir werden ein Starfield weder für Nintendo noch für PlayStation sehen. Ich glaube, die werden sagen, ab Datum X wird jedes Spiel nach einem bestimmten zeitlichen Ablauf dann für die verfügbar sein.
Ah, okay.
Ich bin gespannt, aber egal wie sie es machen, mir ist das letztendlich, und so gern ich auch auf meiner Xbox spiele und so oft ich meine PlayStation auch verfluche, mir ist das letztlich egal, wo ich es drauf spiele.
Ja, ne? Ja, du hast also, ja irgendwie auch schon im Chat geschrieben, so als Subsumierung vielleicht dessen, dass du gemeint hattest, ja, ich hoffe, die machen Hardware, weil die können das besser irgendwie oder so, ne? Also weil du halt mit deiner Xbox zufriedener bist als mit anderen Konsolen, sage ich jetzt mal so von der Hardware her.
Und
das, ja.
Da machen wir uns auch nichts vor, ob ich jetzt ein Starfield mit einem PlayStation-Controller spiele oder mit einem Xbox-Controller. Das ist mir im Grunde genommen auch ziemlich schnurzegal in dem Fall. So, Hauptsache, man kann es spielen. Nachteil ist ja jetzt halt nur, Microsoft, die sind halt Sony und Nintendo einfach verkaufszahlentechnisch absolut unterlegen.
Also hardware-technisch meinst du jetzt?
Hardware-technisch, ja, genau. Und auch von den Spielen her.
Ja.
Ne? Also die agieren da ja nicht aus Stärke heraus, sondern die sind halt denen halt unterlegen. Ne? Deswegen, es wird spannend, aber ich glaube, die Wahrheit
ist irgendwo da draußen.
Deswegen, mal sehen, was Onkel Philly uns erzählt. Wir wissen ja noch nicht mal, wie findet das statt. Gibt es ein Video, gibt es einen Blogpost?
Irgendwo hinterm Aldi wird einfach so eine Zeitschrift rumliegen.
Das genau finde ich tatsächlich sehr interessant. Und, ja.
Da muss man einfach sehen. Ich bin gespannt, aber ich fange jetzt nicht an, wie irgendwelche Leute wütende Twitter-Nachrichten zu schreiben mit, ich habe mir jetzt aus Trotz eine PlayStation gekauft.
Wofür habe ich mir das Halo 2-Ding hier auf den Oberarm hacken lassen?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das hätte Microsoft richtig gut getan, wenn die einfach nochmal sich The Rock gebucht hätten für eine Ankündigung.
Bitte. Damals bei der originalen Xbox oder was?
Ja, genau. Und der wäre einfach nochmal gedächtnismäßig mit so einem,
Original? Ich weiß es gar nicht mehr.
Mit so einer Lederbauchtasche aufgetreten und
dem
Stimmt. Süßes Series X.
Worüber ich jetzt noch gar nicht nachgedacht hatte, was mir gerade so ein bisschen in den Sinn kommt, wir haben ja vor kurzem erstmal darüber gesprochen, dass Microsoft die Xbox-Sparte 1900 Personen entlassen hat oder entlassen wird insgesamt. Auch das jetzt absolut spekulativ, ne? Wir haben gefragt, ja, wie wollen die dann die ganzen Spiele noch rausbringen, die im Prinzip dann so in der Pipeline haben oder die Marken bedienen, die sie haben? Wie wollen die im Endeffekt auch die so in der Konsequenz den Game Pass weiter bedienen, damit es halt attraktiv bleibt? Man könnte das Ganze jetzt ja auch so stricken, wenn die wirklich sagen, ey, die Spiele kommen jetzt halt auch auf die anderen Konsolen der Mitbewerbenden. Dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Game Pass die ganze Zeit halt irgendwie bespielen, weil wir davon vielleicht sogar ein bisschen abrücken.
Ah, interessant.
Im Sinne von, ich will jetzt nicht sagen, die machen den Sega, so im Sinne von, wir steigen aus der Hardware komplett aus.
Das wird nicht passieren.
Aber wir brauchen uns da auch gar nicht mehr so den Druck machen, dass wir so in der Pipeline, ich sag mal, jeden Monat ein großes Spiel rausbringen, damit der Game Pass relevant bleibt. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Das ist jetzt aber, wie gesagt, ein Schnellschuss, der mir jetzt just erst kommt, wie wir darüber sprechen.
Ja.
Aber warum wirft man denn 1900 Leute raus, wenn man weiß, dass man all seine künftigen Spiele noch auf zwei weiteren Plattformen portieren möchte?
Also, wollte ich gerade sagen, Zusatzarbeit ist das natürlich schon, ne?
Das ist nicht, das ist ja, wie, so man setzt in eine Unreal Engine Häkchen und sagt, oh, das läuft jetzt auch.
Nee, ganz so funktioniert es nicht. Und natürlich brauchst du da auch Leute, die das halt können. Du brauchst halt die entsprechenden Kapazitäten in der Entwicklung. Es geht weniger um die Frage der Portierung, sondern es geht mehr um die Frage der Frequenz, wie oft bringen wir Spiele im Jahr raus. Wenn du jetzt halt sagen würdest, Game Pass ist ein Abo-Modell, die Leute wollen wir 12 Monate im Jahr auf unabsehbare Zeit halt an uns binden, dann musst du halt den Leuten auch immer wieder genug Content bieten, der halt exklusiv genug ist oder die Leute halt bei der Stange hält. Wenn du jetzt halt auf irgendeiner Ebene sagst, das ist noch nicht irgendwie das Ding oder das wird vielleicht sogar gar nicht mehr unser Ding und wir stellen unsere Planungen um, dann brauchst du halt nicht, ich sag jetzt mal, um es zu verdeutlichen, 12 Spiele im Jahr, also ein Spiel pro Monat, das du entwickeln musst, sondern du brauchst vielleicht nur 5 oder sowas. Das heißt, du hast eine andere Frequenz, in der du die Spiele raushauen musst. Ergo brauchst du dafür auch weniger Menschen, die Spiele produzieren, weil du es halt wie, also du fährst die Fließbandzahl so ein bisschen runter. Ne? Das Fließband wird ein bisschen langsamer dadurch. So meine ich das gerade. Und dann brauchst du auch weniger Leute. Das ist jetzt auch wieder höchst spekulativ, höchst konspirativ jetzt gerade gedacht. Fällt mir nur gerade so ein, wo ich auch das nochmal miteinander verknüpfe. In der Regel haben solche Nachrichten nur bedingt was miteinander zu tun.
Ja.
So, ne? Also wir werden es diese Woche,
liebe erfahren. Zuhörenden,
erfahren. Also, und es kann auch sein, dass das alles gar nichts miteinander zu tun hat, ne? Die ganzen Nachrichten und auch die Gerüchte.
Ja,
vielleicht sich nur auf ein oder zwei Titel beziehen, wenn überhaupt. Vielleicht war es auch ein Gag der Entwicklenden von Hi-Fi Rush oder so, das weiß man nicht. Ist spannend auf jeden Fall, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Also ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen nach Themen zu sortieren, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Ich glaube nämlich, das Thema Hardware können wir relativ schnell abhaken. Es gibt hier auch einen Bericht, das ist natürlich viel nur Gemunkel aus den Microsoft-Wänden, was irgendwie nach draußen rückt, aber ist interessant. Also irgendwo muss es da Lecks geben. Und da ist die Rede davon, dass Phil Spencer in einem hausinternen Meeting wohl gesagt hat, ja, die Verunsicherung würde er verstehen, die da jetzt im Netz kursiert und so, aber Microsoft macht auch weiter Konsolen. Und ich glaube, das können wir drei, auch wenn wir keine Insider sind, an dieser Stelle schon mal abhaken, weil für mich sind diese Leaks von letztem Jahr glaubhaft. Ich glaube, dass Microsoft auch eine Hardware-Revision jetzt bald von der Series X und S raushauen wird oder ankündigen wird und die werden auch weiterhin Hardware machen, weil, wie Connor schon sagte, also letztendlich, oder ich gehe mal auf euch beide ein, letztendlich wird mit Sicherheit Microsofts Ziel zu sagen, wir wollen völlig unabhängig von Plattformen und so weiter sein, überall Game Pass anbieten. Und dann hat man natürlich irgendwann einen Punkt erreicht, wo man quasi Leuten eine Option bieten muss, zu sagen, ey, ich kaufe einfach nur hier einen Controller und habe vielleicht einen Stick oder so, so wie bei Stadia, und dann kann ich überall Game Pass spielen. Aber ich glaube, auch wie Connor, da sind wir noch nicht. Und deswegen wissen die, wir müssen noch Hardware rausbringen. Anknüpfend an Connor, sie haben natürlich gleichzeitig, und jetzt komme ich zu den Gründen, warum ich glaube, das wird so passieren, ein Hardware-Absatzproblem. Denn wir haben da schon mal ausführlich drüber gesprochen, Manuel. Xbox-Verkaufszahlen sind nicht das, was Microsoft hauptsächlich interessiert. Für deren Quartalzahlen ist es fast unerheblich. Die machen so viel Gewinn und so weiter, trotz allem mit ihrem Services, dass denen das fast scheißegal sein kann. Davon leben die nicht. Aber natürlich heißt Xbox bisher im Moment Game Pass-Kunde, weil auf anderen Plattformen gibt es ja noch keine, also PC, klar, gibt es ja noch keine Game Pass-Option. Mhm. Das heißt also auch, wenn die ihre Kundschaft verbreitern wollen, was ja letztendlich deren Endziel sein wird, müssen die natürlich gucken, okay, wie machen wir das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt innerhalb zumindest der nächsten 2-3 Jahre oder so Nintendo oder Sony sagen, ey cool, bietet euren Game Pass auch bei uns an. Das werden die nicht machen, weil dann wären die ja blöd, dann wird ja ihre eigene Plattform überflüssig. Und dann, glaube ich, kommen da so ein bisschen finanzielle Zwänge auch, beziehungsweise Druck der Unternehmensleitung ins Spiel. Das ist so meine Interpretation, die auch nicht unabhängig von mir ist, weil ich bin natürlich kein investigativer Reporter, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Bericht oder Kontext ich das gelesen und gehört habe. Ich glaube sogar, dass es auch Jason Schreier war in seinem eigenen Podcast, der darüber sprach, dass auch bei Microsoft das ja wohl eine sehr umstrittene Entscheidung ist, Multiplattform zu gehen. Ich nenne das jetzt mal so. Mhm. Und dass da durchaus auch wohl Druck aus der Firmenleitung entstehen soll. Denn Phil Spencer selber, Boss von Xbox, ist ja nicht Chef bei Microsoft. Und tatsächlich ist die Xbox-Sparte eher klein bei Microsoft, aber die haben natürlich jetzt mit Activision Blizzard massives Investment gemacht. Und Satya Nadella, der Microsoft-CEO, hat ja auch in mehreren Interviews eigentlich schon bekundet, dass er kein Fan dieser Hardware oder dieser Plattformlimitierung ist, sondern, also wenn man sich klar macht, was Microsoft eigentlich ist, Microsoft ist ein Service- und Dienstleistungskonzern und ihre Services wollen die auf möglichst allen Plattformen sozusagen haben. Insofern wäre das meiner Meinung nach aus der Sinne von Nadella nur schlüssig zu sagen, ey, dass er Phil Spencer fragt, warum sind eigentlich unsere Produkte nicht überall erhältlich? Und da musst du natürlich, stelle ich mir so vor, in so einem internen Meeting so ein Typ wie Phil Spencer irgendwie ihm erstmal erklären, ey, pass auf, der Videospielmarkt funktioniert so, wir haben hier da die Fans der einen Konsole, die Fans der anderen Konsole, die wollen dann alle ihren exklusiven Content haben, damit der Kauf ihrer Konsole ja gerechtfertigt ist und so weiter. Und ich glaube, da kommen wir dann zum Thema auch Game Pass Refinanzierung. Ich habe hier ja an diversen Stellen schon, das ist jetzt kann ich sagen, ich rede ja immer negativ über Game Pass oder so, aber ich glaube einfach nicht, dass sich das Ding komplett alleine trägt, weil ihr müsst euch vorstellen, von den, keine Ahnung, 40 Studios, die Microsoft jetzt alle mittlerweile finanziert, die ja selber schon eine Menge laufende Kosten verursachen und wir reden da über eine Menge auch AAA-Blockbuster wie Call of Duty mittlerweile, das gehört denen ja jetzt und Blizzard und was alles dazugehört und Bethesda. Das heißt, da laufen schon mal Abermillionen jedes Jahr an. So, die Spiele landen alle im Game Pass und dann habe ich noch die ganzen Third-Party-Lizenzen, die auch alle ja im Game Pass mit drin sind, also die, was weiß ich, wie vielen Spiele anderen Anbietern von EA Pass und Ubisoft und so und für die müssen sie auch alle Geld abdrucken und Microsoft gibt ja immer nur bekannt, wie viel die mit Game Pass umsetzen. Das sieht auch ganz toll aus, die Zahl erstmal und Wachstum hier, Wachstum da. Aber was Microsoft nie bekannt gibt, ist, ja, wie viel bleibt denn davon über? Beziehungsweise wie viel müssen wir zusätzlich noch subventionieren? Und meiner Auffassung nach ist das hier in deren Gesamtstrategie, ne, wir wollen unsere Produkte überall haben und wir wollen Game Pass besser als die beste Option am Markt positionieren, ist meiner Meinung nach das nur schlüssig, das, was jetzt passiert. Nämlich zu sagen, bei uns bekommt ihr Game Pass für so und so viel Geld pro Monat, das ist relativ wenig, aber ihr habt die Option auch auf anderen Plattformen, da müsst ihr es nur für 60-70 Euro kaufen. Ne? Mhm. So, das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile für die. Ich greife eine Menge Revenue ab, den ich sonst nicht hätte. Wenn ich auf PlayStation Spiele verkaufe, selbst wenn die ein Drittel immer an Sony abdrücken müssen, klar, das ist so, machen die ja eine Menge Umsatz, den sie vorher nicht hatten. Und nochmal, ich glaube, dass sich das System Game Pass mit all den Studios und Spielen, die mittlerweile haben, bei dem Preis, den es bei Game Pass jetzt gibt, nicht selbst trägt. Da bin ich fest von überzeugt, auch wenn die Zahlen nie offiziell verkünden werden. Das heißt, die suchen wahrscheinlich schon, auch wenn Microsoft natürlich Geld ohne Ende hat, aber jetzt speziell so die Xbox-Sparte, da wird wahrscheinlich schon jemand hingucken und sagen, ey, warum geben wir eigentlich 70 Milliarden für diese Firma aus, die ihr da jetzt gekauft habt, weil ist die größte Übernahme im Tech-Bereich oder eine der größten Übernahmen bisher, wie viel Geld kriegen wir denn wieder rein? Und ich weiß nicht, ob ihr mal rechnet, 70 Milliarden, wie viel Milliarden man alleine mit den Produkten von Activision Blizzard dann machen müsste pro Jahr, um diese 70 Milliarden wieder rauszukriegen, das ist ja schon eine Menge, so 70 Milliarden.
Halt, ja, ne? Wobei du nicht vergessen darfst, du übernimmst natürlich auch nicht nur das Produkt, das jährlich dann als Call of Duty zum Beispiel erscheint, womit die vielleicht im Jahr eine Milliarde machen. Keine Ahnung, ob die Zahlen jetzt akkurat sind, nur so, um es zu verdeutlichen. Aber du übernimmst ja auch Strukturen. Das heißt, du hast ja, hast ja Studios, du hast halt eine Infrastruktur, du hast Leute, die darfst du da nicht rausrechnen. Ne?
Nein, weiß ich nicht, wie das gewichtet ist.
Auf gar keinen Fall. Und natürlich übernimmst du generell auch die Marken per se.
IPs, so. Alles, was dazu gehört.
Das heißt, es geht ja nicht nur um die Frage in dem Kontext, wie lange brauchen wir, um das Investment für diese Spielemarken wieder reinzukriegen? Also im Sinne von, wir verkaufen ein Call of Duty im Jahr, das macht eine Milliarde, brauchen wir 70 Jahre, um das wieder reinzubekommen. Sondern du hast halt auch noch den Gegenwert der Studios, des Publishers und so weiter und
klar,
so fort. Ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, irgendein Erbsenzähler wird da drauf halt gucken und sagen, ey, was bringt es uns am Ende des Jahres?
So, Ne? Und ich glaube, also ich will nicht von finanziellem Zwang bei Microsoft sprechen, weil den haben die als höchst bewertete Firma der Welt im Moment eigentlich streng gesehen nicht. Aber ich hatte ja auch letzte Woche schon gesagt, natürlich werden auch die da hingucken, wo geht Geld rein, wo geht Geld raus, was kostet uns viel, was nicht. Oder auch bei Meta, Manuel hat es ja schon mehrfach angesprochen, wie unfassbar viel die eigentlich die VR-Sparte kostet, die aufrechterhalten.
Und wie viel Minus die an
der Sparte machen. Genau, das meine ich. Also wie viel Geld die das jedes Quartal kostet. Aber offensichtlich ist man bei Meta in der Geschäftsführung immer noch gewillt, dieses Pferd am Laufen zu halten und dem nicht den Todesstoß zu geben. So, und bei Microsoft, ich glaube, dass man einfach, und ich bin mir auch nicht sicher, wie jetzt zum Beispiel so ein Phil Spencer dazu steht, also ich glaube schon, dass es da auch hausintern oder gerade in den oberen Ebenen sehr wohl unterschiedliche Meinungen und Streit gegeben hat, so was die richtige Strategie ist. Und wer sich da jetzt durchgesetzt hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Entscheidung da rührt, zu sagen, ey, langfristig wird Game Pass irgendwie für alle das attraktivste Angebot sein, in unserer Auffassung, aber wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir an anderen Stellen auch mehr Geld reinkriegen mit den hunderten Produkten, die wir haben. Und dann ist das für mich natürlich nur logisch zu sagen, ey, ich verkaufe dir das Game auf PlayStation gerne für 70 Euro. Ach ja, hier 15 Euro Game Pass pro Monat, da hast du übrigens noch 500 andere Spiele mit drin, die du dann auch spielen kannst. Ne?
Und mein letzter Gedanke eigentlich dazu ist, selbst wenn die das planen, haben die dann vorher, also die werden vorher nicht mit irgendjemand anders da gesprochen haben. Was ist, wenn Sony einfach sagt, ja, vielen Dank, dass ihr uns Bethesda weggekauft habt, aber glaubt mal jetzt nicht, dass wir euren Starfield-Port nehmen. Weil was haben die davon? Die haben da original
30% der Einnahmen.
30%, ja, 30% der Einnahmen, aber Sony kann auch einfach sagen,
der Umsatz, Entschuldigung, der
Umsatz. Ist uns letztendlich dann auch egal, brauchen wir nicht, wollen wir nicht.
Ja, aber also ich glaube, das ist ja so eine Denkweise, die rückt vielleicht manchmal so ein bisschen daher, wie man so als Konsument dann die ganze Branche betrachtet, gerade wenn es so um wirtschaftliche Sachen geht oder halt um so, ja, ich sag mal so ein bisschen Konsolenkrieger-Mentalität, so ein bisschen so Team Xbox, Team Nintendo, Team PlayStation. Aber das bildet ja nicht die Realität in deren, ich sag mal, Chefetagen ab, wie die halt Business machen. Sobald da irgendwie klar wird, ey, das ist ein Vorteil für uns auf irgendeiner Ebene, dann wird auch ein PlayStation-Boss sagen, ja, klar, dann bringen wir auch euer Starfield raus. 30% von nichts ist schlechter als 30% von 10 verkauften Spielen, so ungefähr. Insofern die halt natürlich dann, ich sag mal, insofern die natürlich dann nicht irgendwie draufzahlen, weil die irgendwie was bereitstellen müssen oder so. Ich glaube, das wird es so nicht geben. Ob die dann da so prominent beworben werden, wie irgendwie Sony-eigene Titel, das sehr wahrscheinlich nicht. Und das weiß man zum Beispiel vom Sony PlayStation Store, dass die sehr wohl halt Spiele natürlich nicht zufällig auswählen, die da auf dem Startbildschirm laufen oder besonders beworben werden, sondern dass sie natürlich auch ein Interesse daran haben, bestimmte Titel zu pushen, gerade die eigenen.
Ja. Also ich gebe dir da völlig recht. Letztendlich entscheiden das dann Erbsenzähler, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich schon so, dass auch solche Firmen, und das wird ja jetzt auch bei Microsoft viel diskutiert oder bei Xbox speziell, so eine gewisse Fanbasis nicht bedienen müssen, aber ich sag's mal, Corporate Identity irgendwie auch bedienen müssen. Das heißt, bin ich dann eigentlich noch Xbox, wenn ich meine Spiele auch auf andere Plattformen bringe? Bin ich noch PlayStation, wenn ich Spiele von Microsoft auf meiner Plattform zulasse? Sage ich jetzt mal so sehr runtergebrochen, aber ich gebe dir da recht. Also letztendlich für Sony, ich meine, klar, Connor, ne? Wenn die jetzt sagen, dann werden wir ja beliebig, wenn wir jetzt jeder bei uns hier irgendwie auch der große Konkurrent seine Spiele bei uns anbieten darf. Und dann haben wir ja kein Alleinstellungsmerkmal oder so. Aber ich schätze das so ein, dass Sony in so einer Situation sagen wird, naja, letztendlich für uns sind von allem, was ihr da verkauft, immer noch die 30%. Plus, wir können uns ja immer noch vermarkten als der Konsolenhersteller, der neben den Xbox-Spielen dann noch seine eigenen Titel, die er aber nur hier spielen könnte, anbieten kann.
Ja. Und ich sag mal so, das war für Sony auch nie ein Problem, als Activision Blizzard noch nicht zu Microsoft gehört haben. Also deshalb gehe ich davon aus, dass
dafür haben sie ja sogar vor Gericht gestritten.
So, ne? Ich glaube, deshalb wird das für PlayStation überhaupt gar kein Thema sein. So. Also so, ich sag mal, nachtragend oder irgendwie miesepetrig werden die da nicht sein. Solange das Geld stimmt, werden die sagen, ja klar, packt ihr das Zeug hier drauf, ist gar kein Thema, wir kriegen 30% davon Gutes. Und umgedreht, auf die Frage bezogen, inwieweit bleibt Xbox dann Xbox, verlieren wir da ein Stück weit eine Identität. Wir haben einen Präzedenzfall schon mal gehabt, wo sowas passiert ist, Leute.
Sega.
So. Ne? Und
Obwohl für die es natürlich auch ein großer Bruch war, eben weil sie dann keine eigene Hardware gemacht haben.
Ja, klar, aber natürlich gibt es da jetzt bestimmt auch irgendwie so Leute, die ja darüber debattieren können. Jetzt ist schade, dass Marco nicht dabei ist, der ein alter Sega-Fan war. Mhm. Vielleicht jetzt bei den neueren Sachen nicht mehr so. Aber ist Sega jetzt anders oder schlechter dadurch? Kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich kann euch nur sagen, viele neuere Sega-Produkte gefallen mir persönlich besser als viele, die sie damals noch hatten, als sie exklusiv waren.
Sehe ich 1:1.
Hat natürlich was mit Präferenzen zu tun, so welche Spiele mag man und welche Spielemarken mag man. Aber grundsätzlich haben wir es da einmal schon gesehen. Für Sega war das der Befreiungsstoß, sonst hätte es die Firma vielleicht als Videospielfirma so lange nicht mehr wirklich
gegeben. Sonst gäbe es die heute nicht mehr, das glaube ich auch.
Ja. Und ich glaube, das wird auch für Xbox schlussendlich nicht das große Problem sein.
Auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, finanziell haben die ja eh kein Problem, aber es ist natürlich schon so, die haben eine gewisse Brand-Identity aufgebaut und gerade Xbox hat natürlich gerade die letzten Jahre, wenn es auch manchmal so im First-Party-Department düster war, sehr oft diese, sehr von dieser Fanbasis gelebt, kann ich das so sagen. Ne? Also, dass es eben noch so den treuen Xbox-Käufer gibt und so weiter, das hat ja schon irgendwie über ein paar Jahre jetzt, zumindest wenn ich an die letzte Konsolengeneration der Xbox One denke.
Ich glaube das gar nicht.
Meinst du nicht?
Also ich glaube, dass die zum Beispiel, also wie gesagt, wir wissen nicht die konkreten Verkaufszahlen der Xbox One, weil Microsoft schon während der Xbox 3
ja, die haben schon ewig keine mehr gemeldet.
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es am Ende der 360 oder am Anfang der One-Ära war. Die haben ja irgendwann aufgehört, konkrete Zahlen zu den Verkäufen der Hardware rauszuhauen. Haben dann nur immer davon gesprochen, so viel Wachstum, so viel Umsatz oder sonst wie. Wir wissen durch Rückrechnenmöglichkeit, dass die Verkaufszahlen der Xbox One unterirdisch gewesen sind. Aus unterschiedlichen Gründen, die debattierbar natürlich sind, was dazu geführt hat.
TV. Alter, Don Metric, ey.
Und die Fischer haben jetzt KI bei Call of Duty.
Ja, so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das jetzt kein großes Problem sein wird, irgendwie zu sagen, wir bringen die Sachen auf Nintendo oder auf PlayStation-Plattformen raus. Und zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Daniel, ich bin jetzt da mit zwei Gedanken durcheinander gekommen, sorry. Grundsätzlich ist die, wie soll ich das jetzt sagen? Ich glaube nicht, dass die Xbox One-Generation tatsächlich überlebt hat, weil die Hardcore-Xbox-Fanbase da war. Ich glaube, das war so ein riesen Minusgeschäft. Unter anderem ja auch dieses Red Ring of Death-Ding schon bei
360.
Der 360. Die haben... Das war gut, dass die so eine Hardcore-Fanbase haben, aber ich glaube nicht, dass die groß genug ist, die Sparte alleine zu tragen. Nicht während der One und ich glaube auch jetzt noch nicht. Und die überleben im Prinzip, was das betrifft, mehr oder minder nur, weil die so ein bisschen am Rockzipfel von einem größeren Konglomerat sitzen.
Ja, also das glaube ich, also die, ja klar, die Sparte selber kann sich nicht getragen haben über die. Das hat Microsoft ja auch immer gesagt, dass für die, die sind ja auch spät eingestiegen, ne, Investment erstmal, dass sie aufbauen wollen und das langfristige Ziel. Es ist ja noch weg, aber das sehen wir jetzt ja alle, dass die überall als Service sein wollen. Ich glaube, das sehen wir alle ähnlich. Und das ist ja auch bei allen anderen Microsoft-Produkten auch so. Ja. Ne? Also ich glaube, das wäre nur logisch für diese Firma. Das ist das, was
ich benutze. Die machen. Excel und Word auf meinem iPad.
So. Ne? Also ich bin da ja bei Connor. Letztendlich ist mir scheißegal, auf was für einer Maschine ich was spiele. Ich will letztendlich gute Hardware haben und gute Spiele, die darauf laufen. Mein großer Bedenkenpunkt, den ich beim Game Pass ja immer geäußert habe, und das ist nicht nur exklusiv Game Pass, aber wo sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Problem zeigt in dieser Entscheidung jetzt, von der ich ausgehe, dass Microsoft die treffen wird, ist: Was bekommen wir eigentlich für welche Spiele zu welchem Preis? Also meiner Meinung nach funktioniert dieses Konzept, also für mich als Kunde, ultra krassen Streaming-Dienst für Games, der im Grunde Games einfach verramscht, gleichzeitig Games aber gerade AAA-Bereich immer teurer werden seit Jahren oder Jahrzehnten und größer und länger und ja, damit auch teurer werden. Also diese Entwicklung passt meiner Meinung nach einfach nicht zusammen. Daran wird aber alleine nicht Microsoft entscheiden, wie die Zukunft ist. Oder die versuchen sich natürlich jetzt so als, ja, als größter Anbieter auf diesem Markt eindeutig an der Pole Position zu präsentieren. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das tun sie jetzt auch seit Jahren. Und vielleicht ist das auch die Zukunft, auch für Konsumenten, die das anders sehen als ich, die jünger sind. Da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen. Ne? Aber ich glaube, hier zeigt sich so ein bisschen die Konsequenz dieser Entscheidung. Denn nochmal, wiederhole mich jetzt, aber ich glaube einfach nicht zu dem Preis. Connor, was kostet jetzt 15 Euro im Monat?
10 Euro auf dem PC und ich glaube 15 oder 17 Euro auf der Konsole. Okay.
Also das, was sie da anbieten an Spiel, und nochmal, da zählen ja auch alle Microsoft First-Party-Games zu und wir wissen, viele von denen im AAA-Bereich kosten 200, 300, 400 Millionen Euro mittlerweile. Auch in Call of Duty wissen wir aus sicher, dank des ABK-Prozesses, dass die 300 Millionen pro Jahr circa kosten, die Spiele in der Herstellung. Das kann sich nicht tragen mit diesen 15 Euro pro Monat, zumindest nicht bei der Kundenzahl, die die jetzt haben. So, und nochmal, ich glaube, dass das in dessen Folge dessen eine logische Entscheidung ist, die mir als Kunde scheißegal ist. Es ist ja nicht so, als ob ich Probleme damit hätte, Microsoft gutes Geld für gutes Spiel zu geben. Wenn die ein Produkt auf, gerne auch auf Disc übrigens Microsoft, auf PlayStation oder Nintendo rausbringen und sagen, ey, bezahlst du 70 Euro für das Spiel, Lamas? Dann sage ich, ja, hier habt ihr meine 70 Euro. Ich will nur dieses eine Spiel und nicht 500 andere. Ne? Also für mich alles cool eigentlich dann so. Ne? Also klar, es wäre schön, wenn wir irgendwann nicht nur eine Hardware-Plattform haben, auf der wir alles spielen müssen, sondern noch ein paar andere. Aber ich glaube, das bleibt auch erstmal noch so.
Oh Mann. Im Laufe der Woche werden wir dann hoffentlich ein bisschen klüger sein.
Ja, ja, okay. Also, lassen wir das hinter uns.
Ja.
Dann machen wir noch am Ende der Sendung ein paar kurze Quartalzahlen. So wahnsinnig viel gab es auch nicht Aufregendes, finde ich, Manuel. Fangen wir mit Nintendo ein. Es gab noch ganz viele Film Nexus und so, die habe ich jetzt alle gestrichen. Aber Nintendo, denke ich, lohnt sich immer mal an die Quartalzahlen zu gucken.
Bevor wir damit anfangen, sagen wir aber eben kurz Tschüss zu Connor.
Ach so.
Adieu. Weil der sich nämlich jetzt hier vom Acker macht. Wir haben so lange geredet, liebe Zuhörenden, dass der Connor hier leider die Grätsche macht, weil er andere Verpflichtungen nachkommen muss.
Besoffene nach Hause bringen,
nämlich zum Beispiel. Beispiel. Ich würde sagen, es war mir ein Fest und euch noch eine gute Aufnahme.
Ja, so Manuel, jetzt bringen wir ohne Connor hier den Marathon mal zu Ende. Ist wieder länger geworden als gedacht. Quartalszahlen, also nicht viel. Von Nintendo und Ubisoft, denke ich, lohnt es sich mal kurz da reinzuschauen. Ja, Nintendo hat mal wieder bekannt gegeben, was sie so an Profit gemacht haben und wie es so finanziell im Moment aussieht. Natürlich vor allen Dingen für ja, Finanzinvestoren und so weiter interessant. Also hier ist jetzt die von dem Abschluss bis zum Dezember 31, also bis Ende des Jahres, die Rede, wohlgemerkt, nicht zu verwechseln mit dem vollständigen Geschäftsjahr, was ja bei Nintendo dann im März aufhört, Ende März. Ne? Genau. Also die ersten drei Quartale und ja, also so wahnsinnig viel habe ich da jetzt gar nicht raus, außer dass jetzt erstmal der Profit bei Nintendo nach wie vor sehr gut aussieht, muss man sagen. Ne? Im Vergleich zum Vorjahr um 17,9, also fast 18% gestiegen. Verkäufe ein bisschen weniger gestiegen, aber auch so 7,7%, also insgesamt Verkäufe und Profit deutlich in den positiven, in den grünen Zahlen. Interessant fand ich die Hardware, wir haben ja jetzt schon oft drüber geredet, Manuel, die Switch ist ja am Ende ihres Lebenszyklus, ob man das jetzt will oder nicht, weil ja die Hardware-Verkäufe sinken, ne? Das ist ja eindeutig zu sehen. Aber trotzdem muss man auch mal jetzt klarstellen, also die Switch ist jetzt, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube, in dem Artikel steht es ja jetzt gar nicht drin, aber in einem anderen habe ich es gelesen, in Japan mittlerweile, ich glaube sogar die meistverkaufte Hardware, also nur in Japan jetzt auf dem japanischen Markt. Ich meine jetzt nicht weltweit, da liegen der Nintendo DS und die PlayStation 2 immer noch ein bisschen vorne. Aber die Switch hat einfach wahnsinnige, also ne, nochmal, die Zahlen sinken jetzt von Jahr zu Jahr, jetzt hier 6,7% runter seit dem Geschäftsjahr davor. Aber insgesamt muss man sagen, ist die Switch jetzt, ja, also immer noch, nein, ist ein wahnsinniger Erfolg für Nintendo, den wahrscheinlich niemand vorher so jemand hat kommen sehen, auch nicht bei Nintendo. Ne? Und man, ja, ist jetzt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Nintendo jetzt insgesamt den DS noch überholt bei Hardware-Verkaufszahlen. Und dann hätte man nur noch die PlayStation 4 vor sich. Also man ist jetzt bei fast 140 Millionen verkauften Einheiten.
Nee, die PlayStation 4 ist...
PlayStation 2, Entschuldigung. Wollte ich PlayStation sagen. 2. So, man ist jetzt bei fast 140 Millionen verkauften Einheiten der Switch. Und dann hat man bald den DS eingeholt und dann liegt nur noch die PlayStation 2 davor.
Ja, also insgesamt immer noch sehr, sehr gute Ergebnisse. Und ich glaube, man kann sagen, dass es sehr realistisch ist, dass die Switch die beiden anderen Konsolen, also den DS und die PlayStation 2, durchaus noch knacken kann. Weil selbst wenn dieses Jahr die neue Konsole rauskommen sollte, von wovon wir ausgehen,
ja,
die Switch 2 oder Super Switch oder wie das Ding dann auch immer heißen wird, die normale Switch wird sich ja trotzdem noch ein bisschen weiterverkaufen.
Vor allen Dingen, wenn es doch sowas wie eine Abwärtskompatibilität geben sollte oder so, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber ja, also ich gehe auch davon aus, es wird nicht wie früher sein bei Nintendo, es stoppt von einem Tag auf den anderen, sondern wahrscheinlich verkaufen die noch ein paar Millionen davon, stimmt.
Davon gehe ich aus. Also realistisch, dass sie das noch knacken könnten.
Ja.
Ne, weil auch den 3DS, den haben sie noch ein bisschen weiterverkauft, als die Switch raus war. Den DS haben sie noch ein bisschen weiterverkauft, als die 3DS raus war. Es gibt ja nicht sofort den Schnitt, dass dann die alte Hardware gar nicht mehr verkauft wird. Ist bei den anderen Konsolenherstellern ja in der Regel auch so.
Ja. Mhm. Ja. Also viel mehr habe ich hier auch nicht drin. Vielleicht noch so, es werden ja auch bei Nintendo auch bekanntermaßen immer so ein paar Spiele genannt. Größtes Spiel des vergangenen oder des laufenden Geschäftsjahres ist ja nicht das vergangene. Muss man natürlich ganz klar Tears of the Kingdom nennen. Ne? Ja, 20,3 Millionen Einheiten werden hier von Nintendo gemeldet. Krass. Seit Mai verkauft. Das ist schon ganz schön viel.
Ja.
Pikmin 4 vielleicht noch ganz interessant. Ist ja im Juli rausgekommen. 3,3 Millionen auch. Gut für die Pikmin-Reihe, mehr als alle anderen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht nur das Erfolgreichste, sondern hat im Prinzip so viel verkauft wie Teil 1, 2 und 3 zusammen. Wobei man auch sagen muss, Teil 1 und 2 ursprünglich
ja, GameCube,
der nur bedingt erfolgreich war, wobei Nintendo da keinen Verlust mitgemacht hat. Und Pikmin 3, Wii U, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Nichtsdestotrotz, das ist ja schon ein Nischenstrategiespiel.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja. Und da sind 3,3 Millionen Einheiten. Ich glaube, es gibt einige gut beleumundete Strategieserien, die sich über solche Verkaufszahlen freuen würden.
Ja. Ja, Super Mario Bros. Wonder kam im Herbst raus, Oktober, und da haben sie auch nochmal bekannt gegeben, hat jetzt 12 Millionen Einheiten verkauft, Self-Roots 10,7, aber wie auch immer. Fastest-Selling Super Mario Title to Date, hätte ich auch gar nicht gedacht.
Ja.
Aber
ist aber auch ein saugutes Spiel.
Ja, voll. Und ich meine, irgendwann trägt natürlich auch eine so große Install-Base, sprich die Switch ist in so vielen Haushalten, ja, dann kann natürlich auch viel Mario abverkauft werden. Und das sieht man hier. Und letzte Anmerkung für mich vielleicht
auch Mario Kart 8.
Mario Kart 8. Ich lese es mal vor, wie es hier steht. Nintendo noted the success of the Super Mario Bros. Movie, der ja noch im Geschäftsjahr davor lag, wenn ich das jetzt richtig sehe, der kam im Februar oder so raus, glaube ich, ne? Also nicht mehr im aktuellen Geschäftsjahr, meine ich. Wie auch immer, der war ja super erfolgreich. Und sie schreiben hier, der Film had a positive impact on sales of Super Mario-related titles. Und dann Mario Kart 8 Deluxe, ein Spiel, was jetzt wie alt ist?
2014, glaube ich, ist rausgekommen. Oder 15, ich
vertue mich da. Ja, also 9 Jahre, Pi mal Daumen, ja, so 6,8 Millionen Kopien nochmal verkauft, jetzt im letzten Geschäftsjahr, oder im laufenden, ich sage es immer wieder falsch, im laufenden Geschäftsjahr 6,8 Millionen Kopien. Und das summiert sich jetzt auf fast 61 Millionen verkaufte Spiele. Das
ja, die 185 krass. Millionen verkaufte GTA 5 Einheiten lachen dann natürlich nur müde
ja, drüber. Ne?
Aber das ist eine krasse Zahl. Trotzdem, also es gibt eine Handvoll Spiele, die überhaupt so viel verkaufen. 60 Millionen ist echt
ja,
bekloppt.
Also, ja, läuft weiter. Trotzdem Nintendo, neue Hardware wäre nötig, wird aber auch kommen.
Ja, gehe ich von aus.
Ubisoft, was haben wir da? Also, an sich muss ich sagen, Manuel, wenn man jetzt mal auf die harten Zahlen guckt, also was jetzt Umsatz angeht, und bei Ubisoft ist hier nicht immer nur von Profit oder Operating Profit oder Net Profit die Rede, die bezeichnen das wohl als Bookings, Net Bookings und so, also das, was dann tatsächlich in die Bücher eingeht. Ich war jetzt tatsächlich erstmal überrascht, dass die Zahlen gar nicht so schlecht sind. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also klar, der Umsatz ist letztendlich jetzt im Vergleich zum Geschäftsjahr davor gesunken um 4%. Aber letztendlich sieht es bei den Ertragszahlen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn man jetzt mal weiter guckt, was sie so als Gewinn übergelassen haben, das sind jetzt alles im Vergleich zu Microsoft oder Nintendo oder so deutlich kleinere Summen, das ist schon klar. Aber da kann man jetzt noch nicht mal sagen, dass es irgendwie besonders verlustreich bisher war in dem Quartal für Ubisoft, sondern eigentlich sind die Zahlen noch alle ganz okay. Mir wurde da auch noch mal ganz klar, wenn man ich hier mal so durchgucke, was die so umsetzen und was die so überhaben am Ende, ne, ist mir auch noch mal klar geworden, dass das doch, also im Vergleich zu den Großen, die wir sonst ja oft betrachten bei Quartalzahlen, sowas wie ja Microsoft, Nintendo oder so, Ubisoft ist zwar einer der größten Geldanbieter, aber, ne, aber also wenn man so vom Umsatz mal her geht, ist das doch noch Nummern kleiner, also viel kleiner als sowas wie jetzt Microsoft mit ABK und so inkludiert. Aber ich denke, das versteht sich von selber. Aber es fiel mir jetzt noch mal so auf.
Ja, also wenn du dir jetzt die reine Kopfzahl anguckst von Ubisoft, dann ist das gigantisch. So, ne? Dann ist das schon riesig.
Mitarbeiter, genau.
Ja. Und wenn man das dann nur auf die Xbox-Sparte bezieht, dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind dann fast schon ebenbürtig irgendwie jetzt mittlerweile. Aber Nintendo, ich glaube, die Kernentwickelnden 5.000 oder 6.000 Personen. Und
ja, stimmt,
machen aber sind natürlich
gar nicht so viele.
Nee, ja. Nintendo ist gar nicht, also was zumindest die Mitarbeitenden betrifft, nicht so groß. Aber die verkaufen natürlich ganz andere Zahlen. Ich sag mal, fast jedes Produkt, was sie rausbringen als Videospiel, ist ein Hit.
Ja.
Verkauft sich 2-3 Millionen Mal locker. Das kann sich mal Ubisoft nicht auf Fahnen schreiben. Plus viele der Ubisoft-Titel sind natürlich auch sehr teuer in der Produktion. Und das sage ich jetzt nicht, um nochmal einen Seitenhieb auf Skull and Bones irgendwie hinzubekommen, sondern ich glaube schon, dass jetzt durchaus irgendwie so ein Open-World-Game, selbst wenn man das sehr formulär, wie sagt man, sehr nach Blaupause Ubisoft-Art irgendwie dann produziert, trotzdem schon noch sehr viel mehr Entwickelnde gleichzeitig braucht, als zum Beispiel jetzt ein Super Mario Bros. Wonder.
Ja.
Ne? Das heißt, die Kosten, stimmt, die du dafür hast, sind natürlich auch sehr viel größer.
Plus
du
willst es,
wie es Ubisoft typisch ja in den letzten Jahren waren, fast jedes Jahr willst du eins raushauen, so das Call of Duty-Prinzip fast schon. Da wirst du natürlich auch ganz andere Kosten haben.
Ja. Ja, und obwohl jetzt das letzte Quartal irgendwie gar nicht so schlecht aussah, so zumindest, wie gesagt, kein Verlust gemacht und bestimmte Bereiche waren durchaus erfolgreich. Assassin's Creed Mirage muss wohl gar nicht so schlecht gelaufen sein, so lese ich heraus. Interessant ist, dass sie im letzten Quartal des Geschäftsjahres, also das, was jetzt läuft, bis Ende März, eine deutliche Verbesserung erwarten und es werden namentlich genannt Prince of Persia Lost Crown und Skull and Bones. Also offensichtlich ist es tatsächlich so, dass man sich, das sind die einzig namhaften oder relevanten Ubisoft-Releases in dem Quartal, aber trotzdem erhofft man sich von dem Quartal, dass durch diese beiden Titel der Gewinn erheblich steigt. Und diese Prognose, da bin ich mal sehr gespannt. Denn also ich glaube, bei Prince of Persia kann man schon mal sagen, das ist mit Sicherheit ein Critical Darling. Also die Wertungen sind super. Ich habe
jetzt die
Verkaufszahlen auch nicht verfolgt, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Massenappeal da so vorhanden ist. Das wird jetzt nicht so teuer gewesen sein wie in Assassin's Creed, verstehe mich nicht falsch, aber also nicht zumindest wie die großen Open-World-Dinger. Aber ob das jetzt wirklich so der Umsatztreiber ist, und Skull and Bones ist für mich ja noch völlig, wir haben am Anfang der Sendung darüber gesprochen, völlig unklar, ob es das leisten kann, was Ubisoft sich davon erwartet. Ich habe so das Gefühl, dass man so ein bisschen zu hohe Erwartungen leider an den Titel setzt.
Ja, kann ich natürlich jetzt nicht endgültig sagen, weil ich da nicht arbeite oder irgendwie Kontakte habe oder sonst wie. Andererseits denke ich mir, was willst du dich da hinstellen und sagen, ey, passt mal auf, das nächste Quartal wird ein totales Desaster.
Ja, gut,
so, das kannst du halt nicht machen, vor allem, weil Ubisoft schon mal in der Situation war, dass sie aufgekauft werden sollen.
Ja,
das heißt, du machst dich dann natürlich auch angreifbar, wenn du sowas sagst. Dann gibt es sofort eine, ich weiß jetzt nicht, wie der korrekte Fachterminus dafür ist, aber im Prinzip wertest du dich dann ja ab. Ne? Das heißt, du machst dich dadurch allein schon angreifbar, dass dann halt Leute sagen können, vielleicht kann ich dann günstiger an Ubisoft-Aktien kommen oder so. Ne?
Im Zweifelsfall könnte das Kursmanipulation oder wie auch immer.
Oder sowas so. Ne? Wobei gleichzeitig müssen die ja schon auch, ich sag mal, real, also die dürfen ja die Investoren nicht hinters Licht führen. So, ne, dann haben die auch ein Problem.
Ja.
Da gibt es ja auch bestimmte Mechanismen, die dann halt vor, ich sag mal, stumpfer Lüge und Manipulation von Investoren dann halt schützen sollen. Ja, ich glaube zwar auch nicht, so gut oder so saugut Prince of Persia The Lost Crown auch wirklich ist, dass die mit dem Spiel ein kurzfristig super erfolgreiches Spiel haben. Ich hoffe, dass das Spiel so durch mündliche Propaganda im Prinzip sich weiterträgt und dann so über das gesamte Jahr weiter gut verkauft. So, weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass das jetzt dann irgendwie in den ersten 2 Monaten oder so sich so und so viel Millionen mal verkauft. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl habe. Irgendwo hatte ich jetzt die Tage gelesen, 300.000 Personen hätten Prince of Persia Lost Crown gespielt.
Okay, das wären so eher die Zahlen, die ich für realistisch gehalten hätte.
Ja, was aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, das Spiel, aber es ist technisch auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Es ist auch handwerklich ein richtig gutes Spiel.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob du mit 300.000 vermutlich verkauften Einheiten da schon im Prinzip die Entwicklungskosten wieder drin hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist. Ich
könnte mir es auch vorstellen, dass es eher schwierig wird.
Und du darfst nicht vergessen, PC, Xbox, PlayStation und Nintendo. Ne? Also das heißt, ja, du hast im Prinzip potenzielle Käuferschichten von vier einzelnen Plattformen. Sicherlich gibt es da auch Überschneidungen.
Okay. Dann lass uns mal, ja, eine kurze Nachricht hätte ich da noch raus. Ist jetzt keine Nachricht in dem Sinne, aber im Zuge der Quartalzahlenveröffentlichung hat Yves Guillemot jetzt auch nochmal, wie gesagt, es gibt ja auch immer so Investoren-Calls und Q&As und so dann im Zuge dessen. Und da ging es auch um das kommende Geschäftsjahr, was dann ja 2025 wäre, also vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025. Und da hat Yves Guillemot schon mal so einen Ausblick gegeben und gesagt dann hier wortwörtlich, als Titel, die da zu erwarten wären, Star Wars Outlaws käme auf jeden Fall noch 2024, in diesem Kalenderjahr, also so hat er es gesagt. Und Anfang nächsten Jahres auch noch, also es wäre dann auf Anfang des Jahres die mehr oder weniger terminiert, weil wir das Geschäftsjahr bis 31. März, wie gesagt, nur haben, würde auch noch kommen Assassin's Creed Codename Red, und da hatten wir damals schon drüber gesprochen, bei der ewigen Reihe von Assassin's Creed Games, die da noch kommen, ist dasjenige, was im feudalen Japan spielen soll, also sprich, beide sollen dieses Jahr in dem kommenden
Fiskaljahr
rauskommen. Dankeschön. Ja. Also Mirage war jetzt auch nur so ein Zwischending, sage ich jetzt mal fast. Also ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, fast, dass wir noch irgendwie ein Assassin's Creed innerhalb des nächsten Jahres mehr oder weniger sehen werden, was das jetzt hier bestätigen würde.
Ja, wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Star Wars ist so eine Sache, kann ich nicht einschätzen.
Wäre bei mir auch Verschiebungskandidat gewesen, ja, potenziell, aber ja.
Müssen wir auch da abwarten. Ne? Plus, ich glaube, die wissen um Skull and Bones, die wissen da auch einzuschätzen, was das jetzt wirklich bringt oder nicht. Und dementsprechend müssen die natürlich auch gucken, womit können wir den Karren dann wieder ein bisschen aus dem Dreck ziehen, weil klar, Assassin's Creed Valhalla hat sich saugut verkauft, ist, glaube ich, das bestverkaufte Assassin's Creed sogar gewesen. Irgendwie meine ich das mal gelesen zu haben. Ich bin da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es gab auch schon viele Sachen, die in den vergangenen Jahren rausgebracht haben, die nur bedingt erfolgreich waren. Einige Sachen, die sie einstampfen mussten. Einige Sachen, die gar nicht funktioniert haben. Und ja, da müssen die schon so ein bisschen, glaube ich, auch auf die Zukunft schielen. Ne?
Ja.
Ja,
so. Ja, sind wir mehr oder weniger auch schon bei der letzten Meldung. Gleich noch ein kurzes Gerücht, aber wir müssen noch, Manuel, ganz kurz reden, dass Disney und Fortnite eine Kooperation eingegangen sind. Und zwar eine, ja, enge finanzielle, so kann man durchaus sagen. Denn Disney hat 1,5 Milliarden Dollar dafür hingelegt, dass sie Anteile an Epic Games kaufen. Und das kann natürlich, ja, ich sag mal, also prinzipiell könnte natürlich jede große Firma oder jede Investmentfirma oder so Anteile an Epic Games kaufen und keinen unmittelbaren Einfluss auf deren Lizenzen oder Spiele oder Produkte nehmen oder so. Im Falle von Disney ist das aber anders, denn sie haben quasi gleichzeitig eine Partnerschaft bekannt gegeben, die bedeutet, dass Epic Games auch Disney-Lizenzprodukte herstellen. Und wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie es aussehen wird, aber ich glaube, dass wir letztendlich etwas Fortnite-ähnliches bloß mit Disney-Kontext bekommen, wenn ich das hier richtig interpretiere. Oder wie siehst du das? Denn ja, also es ist ja schon so, dass sie hier wortwörtlich sagen, in all new games and entertainment universe, bei mir klingeln jetzt natürlich schon wieder die Metaverse-Glocken, denn alles wird ja an Fortnite gekoppelt bei Epic, ne? So ist es ja auch beschrieben. The new persistent universe will offer a multitude of opportunities for consumers to play, watch, shop and engage with content. Alles natürlich bezogen auf Charaktere und Stories von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und so weiter. Boah, also ich bin ja, ich sage jetzt mal wirklich in Airquotes, Disney-Fan, aber ich weiß noch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich meine, eigentlich ist es nur die logische Konsequenz dessen, was Fortnite seit Jahren macht oder Epic, nämlich Fremdlizenzen ausschlachten. Und das ist hier für mich nur der Next Step, was sie dann daraus, also ich glaube, Lego, Fortnite hat eine ganz gute Vorschau darauf gegeben, was uns hier in zehnfachem Maße sozusagen erwarten könnte bezüglich Disney.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich ob daraus eigenständige Spiele hervorgehen. Ich sag mal, Epic entwickelt jetzt Disney-Spiele so ungefähr. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht, wie du es gerade schon sagtest. Innerhalb von Fortnite wirst du bestimmte andere Blockangebote haben,
ja.
Die dann mit auf Star Disney zugeschnitten sind. Ne? Also ich sag mal so ein bisschen, auch da, irgendwie glauben ja immer noch einige Leute ganz oben in solchen Tech-Firmen, in solchen Medienkonglomeraten, dass Metaverse das große Ding ist. So, ne? Also dann wirst du im Metaverse deine Disney-Filme gucken. Und ich glaube, das wird so eine Sache sein. Also Fortnite hat ja auch schon Konzerte und ähnliche Veranstaltungen dann innerhalb des Fortnite-Spiels angeboten. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist. Es wird irgendwie, ich sag mal, ein Disney-Fortnite-Derivat geben, wo du dann in der Disney-Welt im Prinzip abhängst, wie es in Fortnite dann wäre, da dann irgendwelche Skins und Sachen kaufen kannst, Filme und sowas dann irgendwie gucken kannst. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn das so sein sollte, wie ich das jetzt irgendwie vermute, ob sich das wirklich durchsetzt. Weil ähnliche Versuche gab es schon auf diversen Ebenen über die vergangenen 10, 15 Jahre. Es gab ja auch von PlayStation zum Beispiel dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das, PlayStation Home.
Ja gut, da könnte man jetzt argumentieren, das war seinerzeit voraus in Klammern. Aber
ja, aber ich glaube,
das war auch der Versuch,
ich glaube, dass prinzipiell da ist das nicht der Zeit voraus, sondern es geht an der Zeit vorbei. Das ist ein Produkt, worauf, glaube ich, keiner Bock hat.
Ja.
Ich meine, das siehst du ja jetzt auch bei Leuten, die bei Fortnite abhängen. Im Prinzip, wenn es ein Event im Spiel ist, dann hängen die Leute da ab, weil es ein Event in einem Spiel ist, was die spielen. Ja. Ich glaube, die wenigsten würden sich für ein Konzert von irgendjemandem tatsächlich da anmelden, um in dieser Spielwelt quasi dann da dieses Pseudo-Konzert zu sehen. Ja, also ja. Und Filme genau das Gleiche. Also unsere Kids zum Beispiel auf der Arbeit, die würden sich dann Filme einfach eher auf YouTube irgendwie reinziehen. Oder auf irgendeiner, was weiß ich, Netflix, Disney Plus Plattform, anstatt dass die in Fortnite oder Roblox abhängen und da dann quasi den Film
gucken. Ja, klar. Ne? Ja, es liest sich tatsächlich wie so eine Multimedia-Offensive, also auch mit Sachen schauen und so steht ja auch wortwörtlich.
Ne? Genau, und deshalb vermute ich eher, dass das halt so ein Ding wird. Das wirst du nicht. Du wirst viel mehr Disney-Kram in Fortnite selber haben, aber du wirst, ähnlich wie mit dem Lego-Ding, mit der Kollaboration, halt so eine Disney-Sparte haben, die davon nochmal separiert ist. Und ob sich das dann durchsetzt, wenn es so wird, wie ich das befürchte, dann glaube ich eher weniger.
Ja, also ich lasse das mal auf mich zukommen. Letztendlich ist mir schon klar, warum die das machen, beide Seiten. Wie gesagt, Fortnite lebt ja seit Jahren meiner Meinung nach eh davon, womit ich nicht sagen will, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber klar, ohne diese ganzen Lizenzen wäre das Ding nicht so groß,
wie
es ist. Ne? So.
Das Ding hat keine eigene Identität.
Ja, das ist so. Lassen wir das mal hinter uns, würde ich sagen. Warten wir, was die Zukunft da abbringt. Ist eine lange Sendung. Ganz kurz am Ende, Manuel, noch ein Gerücht. Tencent, die haben ja, was mir gar nicht bewusst war, einen Anteil auch am From Software, beziehungsweise deren
Kodakawa.
Deren Mutterfirma ist es, glaube ich, ne? Sind ja verschiedene Anteilseigner. Sony selber hat ja auch irgendwie Stakes an denen. Ein paar Prozent weniger, glaube ich, als Tencent, aber auf jeden Fall gibt es ja mehrere Anteilseigner, die ja im Falle von Tencent dann aber auch teilweise selber Videospiele machen. Und Tencent, so sagt die Gerüchteküche, entwickelt wohl ein Free-to-Play Elden Ring-Game, vor allen Dingen für mobile Produkte. Ähnlich sowas wie das, was man bei, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ich würde mal Honkai Star Rail sagen, aber das ist es nicht, Genshin Impact so hat. Ist natürlich ein ganz anderes Spielprinzip und so ein Spiel würde wahrscheinlich auch ganz anders funktionieren. Wir können das jetzt hier wirklich nur als Gerücht bisher so nennen. Mir war diese Verbandung, dass Tencent Anteile hat eben an der Mutterfirma, auch vorher gar nicht mehr so ganz klar, obwohl ich das, glaube ich, auch schon mal gehört hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich fragen will, ob du das für glaubhaft hältst oder so, vom Software selber ist ja eigentlich immer offensichtlich sehr, was halt ihre eigenen IPs angeht, sehr beschützend auch so. Ich frage mich auch so ein bisschen, würde dich das interessieren, wenn man jetzt... Ne? Okay.
Nein. Ist halt auch die Frage, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich kann mir schon vorstellen, dass die an irgendwie sowas arbeiten oder halt so einen Pitch hatten an From Software oder Kodakawa. Das kann das kann ich mir vorstellen. Ob da wirklich was rauskommt, weiß ich nicht. Also die haben, ja, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ja auch PUBG zum Beispiel als Mobile-Ding gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man grundsätzlich ein Elden Ring-Produkt auf Mobile-Plattformen rausbringen kann. Mhm. Nicht, dass Elden Ring jetzt technisch das anspruchsvollste Spiel der Welt ist, überhaupt nicht. Aber die Frage ist halt, wie willst du das monetarisieren? Weil die Spiele von Tencent im weitesten Sinne ja eher so darauf ausgelegt sind, dass du halt Microtransactions hast, dass du halt irgendwie zusätzliche Inhalte kaufen kannst und so.
Ja.
Und ich kann mir dann nur vorstellen, die bringen das Spiel so raus, wie es ist. Es ist knüppelhart, noch mal härter, weil du es vielleicht dann irgendwie mit einer Touch-Steuerung spielen sollst. Aber es gibt auch Leute, die haben schon mit Bananen-Controllern oder mit einer Dance Dance Revolution-Matte Dark Souls durchgespielt. Also es wird Leute geben, die das dann spielen können.
Ja.
Aber vielleicht ist genau das auch der Ansatz, dass die sagen, ey, wir nehmen ein bretthartes Spiel und du kannst dir dann im Prinzip für, was weiß ich, schmeiß jetzt mal einfach so weit in den Raum, 10.000 Seelen für 1 Euro kaufen.
Ja.
So, ne?
Ja, das wäre extrem schwierig. Ich bin kein großer From Software-Fan, aber da hätte ich natürlich auch null Bock drauf.
Aber. Ja, gut, aber die Frage ist halt, haben die Leute dann, wenn du wirklich, wenn das so sein sollte und das Konzept ist, oder du sagst halt, du kriegst halt so Lootboxen und in den Lootboxen ist dann halt irgendwie ein besonderes Schwert drin oder so. Ich weiß nicht, ob das gut miteinander funktioniert und ob dann dieses Produkt, also die Leute, die Elden Ring gespielt haben, werden, glaube ich, dann nicht sagen, ey, super, jetzt spiele ich es nochmal auf dem iPhone durch oder so. Das kann ich mir eher weniger vorstellen.
Ja.
Vielleicht, wenn es eine Switch-Portierung geben würde oder so, dann schon eher, weil du da natürlich dann dementsprechend auch.
Ja, gibt es ja von einigen von diesen Games, genau.
Die,
gibt's ja
auch so, dann hast du die Joy-Con-Steuerung da mit den normalen Knöpfen und sowas alles. Gleichzeitig glaube ich aber umgekehrt, dass viele Leute, die dann sowas wie Genshin Impact spielen, ich glaube nicht, dass die dann auf Elden Ring zukommen würden, weil die würden dann rausgehen und dann treffen die auf den ersten Gegner und denken sich so,
und sind Alter, deprimiert.
So. Und dann, du musst ja erstmal, ich sag mal, die Leute ein bisschen im Spiel haben, bis die dann bereit sind, auch Kohle auszugeben. Ich glaube, die wenigsten spielen das 2 Minuten, sterben und denken sich sofort, ja komm, dann haue ich jetzt einen 5er raus, dann bin ich ja vielleicht stark genug, um den Gegner jetzt zu besiegen. So. Ne? Also, ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert. Ich kann mir vorstellen,
dass die Schröer Easy Mode auch genannt.
Ja.
Bloß ohne Geld.
So, ne? Aber da geht es ja um die Frage Monetarisierung und Tencent macht das nicht nur, weil die jetzt irgendwie Elden Ring total geil finden oder so, sondern die werden natürlich dann irgendwie auch denken, wie können wir da nochmal zusätzlich Geld auf anderen Plattformen raushauen. Vielleicht wird es auch ein schnöder Port und es hat gar nichts mit zusätzlichen Gacha-Mechaniken oder mit irgendwelchen Microtransactions oder so zu tun.
Ja.
Ne? Also kann auch sein. Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Ja.
Also, und wie so oft, es kann sein, dass es eine Entwicklung ist, aber niemals rauskommt.
Das kann auch sein, genau. Ja, fand ich nur ganz interessant. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass irgendwer anders was Elden Ring-bezogenes rausbringen könnte. Vielleicht werden wir erfahren, weiß ich nicht. Okay, Manuel, wir sind lange dabei. Es wurde ein langer Nachmittag.
Ja.
Und du hast hier deine Ruhe nach dem Arbeitstag, den du davor hattest, verdient. Ich fahre jetzt noch weiter. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal bei dir für eine wilde Aufnahmefahrt wieder hier mit diversen Problemen, aber letztendlich hoffe ich, kommt eine hörbare Episode dabei rum.
Ja.
Für euch Zuhörenden zu Hause vor allen Dingen natürlich. Wir haben uns jetzt ja schon lange genug hier reden gehört. Ja, danke dir erstmal in dem Sinne. Danke allen, die sich die Episode zum Teil oder auch meinetwegen in Gänze angehört haben. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ich freue mich schon trotzdem wieder auf nächste Episode. Ne? Bis dahin werde ich Final Fantasy beendet haben und dann kommt Ende Februar ja auch schon deutlich näher, Manuel, wo schon der nächste Teil kommt und Dune 2 in die Kinos kommt.
Ich habe gestern noch Dune 1 geguckt.
Sehr gut vorbereitet. Ja. Ja, in dem Sinne freue ich mich auch schon wieder auf die nächsten Episoden. Danke, danke allen Zuhörenden. Danke, Manuel. Hinterlasst uns gerne ein Feedback auf der Plattform eurer Wahl, also Podcast bezogen oder
Xbox, über PlayStation oder Switch.
Ja, genau. Über die sozialen Medien, über Facebook, Instagram oder Mastodon. Und ich sage an dieser Stelle ciao und bis zum nächsten Mal.
Und ich sage einfach tschüss und bleibt extra freundlich.